einer unserer Standortmanager, den wir einfach eingestellt haben, also den bezahlen wir, dass er den Standort managt, ein Hausmeister, der halt auf 200.000 Bäume aufpasst, jetzt zum Beispiel. Und der hat jetzt plötzlich genug Geld, dass er alle seine Kinder in die Schule schickt, die wir mitfinanziert haben übrigens. Und dann haben wir gesagt, wenn der Zeit hat, der so, ja, ich habe jetzt die Kinder versorgt und ich habe mir jetzt eine Haushälterin eingestellt. So, ey, voll cool, du hast eine Haushälterin. Und dann ich war bei dem zu Gast, zu Abendessen, saß am Boden, die haben alle gekocht, voll nett, Haushälterin getroffen. Die Haushälterin hat gefragt, die Haushälterin verdient bei ihm 120 Euro im Monat. 120 Euro. Und die gehört jetzt zum Mittelstand. Die Haushälterin, die für unseren Mann arbeitet, ist schon krass glücklich, wie viel Geld. Und sie erzählt mir dann, dass sie Geld nach Hause schickt in ihr Dorf. Für ihre Kinder. Und ich so, wie, du schickst Geld nach Hause in ein Dorf für deine Kinder? Ich meine, ich kenne sowas, aber es ist immer das Schönste, zurückzuhören. Und ich so, wer passt denn auf deine Kinder auf? Und sie sagt mir dann, ja, ich habe mir eine Haushälterin eingestellt.
Hast du schon einmal einen Baum gepflanzt? Dann ist die Folge was für dich. Und wenn du noch nie einen Baum gepflanzt hast, dann ist die Folge erst recht was für dich. Nein, Spaß beiseite. Mein Gast heute, Paul Flynn von der Grow Foundation, zeigt uns, wie in Afrika, in Asien, in Südamerika Bäume gepflanzt werden, die natürlich einen nachhaltigen Impact für unsere Planeten haben. Doch wie das Ganze dann eigentlich auf den Finanzmarkt übersetzt wird anhand von CO2-Zertifikaten, in die wiederum große Firmen oder einfach Unternehmen investieren können oder müssen, um ihren Fußabdruck natürlich auszugleichen. Doch wie man das Ganze dann einfach ein paar Schritte weiterdenken kann, indem man es nachhaltiger gestaltet für auch die lokalen Communities oder für NFT-Besitzer, Stichwort NFTs, ja, oder wie Blockchain allgemein hilft, einfach auch Transparenz in die ganze Geschichte reinzubringen. Also wir touchen hier ganz, ganz, ganz viele Punkte. Paul hat super viele interessante und inspirierende Beispiele dabei für den Impact, den sie mit der Grow Foundation, auch mit dem Projekt Babu letztendlich dort auf die Beine stellen. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir steigen gleich ein in die Diskussion. Damit GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Ich bin Fabian und hier bekommst du praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, AI etc. steckt, sodass du die Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Und damit gehen wir direkt rein. Let's go.
Was ich jemals in meinem Leben gesagt haben werde. Ich hoffe, das wird alles aufgezeichnet. Großartig, großartig.
Perfekt, genau. Und damit starten wir rein. Paul, herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Wir haben gerade schon im Vorgespräch, ich habe gerade gesagt, wir hätten eigentlich sofort aufnehmen müssen, weil du schon so viele geile Dinge rausgehauen hast. Aber jetzt starten wir formal rein. Und zwar vielleicht einfach mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du? Was machst du so?
Okay. Danke, danke, danke. Ja, Paul Flynn, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ich pflanze gerade Bäume. Das mache ich in einem großen Stil. Ich habe eine Foundation gelauncht und eine AG, die CO2-Zertifikate produziert, um sie an Großunternehmen zu verkaufen. Wie bin ich da hingekommen? Ich bin ugandisch-irisch. Ich wurde in London hergestellt, in Deutschland geliefert und bin relativ international groß geworden, war mein ganzes Leben lang schon immer wieder in Afrika, war mein ganzes Leben lang zugeguckt, wie Familien aus dem Ausland Geld nach Afrika schicken, um einfach Projekte aufzuziehen. Ich bin mein Leben lang damit groß geworden, habe dann im Management Consulting angefangen. Ich habe im Hintergrund im Bereich Finanzen und Wirtschaftsrecht, habe für Consultants gearbeitet, dann für die britische Regierung für eine Zeit lang, habe ein paar Jahre dort ein paar Großprojekte mitbewirken können und wurde nach Afrika versetzt. 2011 bis 2013 habe ich von der britischen Botschaft aus in Kenia gearbeitet. Ich hatte da zum Zeitpunkt schon fast 10 Jahre Berufserfahrung als Management Consultant, habe Reports geschrieben an den Premierminister von Schottland. Und dann habe ich einfach so viele Opportunities in Afrika gesehen, das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich gesagt, wo die Leute aber auch Hilfe brauchen und keiner kommt. Keiner ist gekommen. Und dann habe ich meine gesamte Berufskarriere aufgegeben, habe Management Consulting sein lassen, habe den Regierungsjob gekündigt, habe ein 6-stelliges Gehalt hinter mir gelassen und habe mich seitdem selbstständig gemacht, um dann in Afrika Projekte aufzusetzen. Das heißt jetzt, also seit einem Jahrzehnt bin ich dort unterwegs und jetzt kommt das an den Punkt, dass wir in der Lage sind, wirklich mit Großunternehmen, mit börsennotierten Unternehmen CO2-Zertifikate anzubieten, indem wir in Afrika ganz, ganz viele Kleinprojekte aufbauen, die dann aber in der Summe eines der größten Baumpflanzprojekte der Welt ergeben werden. Das ist die Kurzversion mit, hey, lass uns doch was Gutes tun und man kann damit auch Geld verdienen.
Mega, da ist schon so viel dabei, wo man eigentlich eintauchen könnte. Weil ich glaube, also wir picken uns mal so ein paar Themen vielleicht raus, wo wir ein bisschen tiefer reingehen. Und ich meine, du hast gerade gesagt, 10 Jahre, das ist natürlich auch eine ganze Menge Erfahrung, ne? Da hast du einiges gesehen und ich glaube, man hat immer so das Bild vor Kopf, also okay, es gibt, glaube ich, viele Menschen, die helfen möchten und dann weiß man aber gar nicht, hey, was ist denn der beste Weg, irgendwie zu helfen. Ne? Es gibt irgendwie Charities und dann gibt's Businesses und jetzt sagst du, hey, wir pflanzen Bäume und wir nutzen die CO2-Zertifikate als Mechanismus, um da auch eine Brücke zu bauen. Und die Blockchain kommt ja nachher auch ins Spiel, da gehen wir auch noch ein bisschen drauf rein. Aber was war der, gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist irgendwie alles klar, nachdem vielleicht auch viele ausprobieren und viele Projekte starten? Oder gab es so eine Opportunity, gab es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, hey, jetzt ist mir klar geworden und vielleicht auch, dann lass uns mal ein bisschen reingehen, wie genau sieht es aus? Also die Foundation, die du gegründet hast, die Grow Foundation, und damit macht ihr das letztendlich, ihr pflanzt vor Ort Bäume sozusagen und das kann dann als CO2-Zertifikat dann sozusagen monetarisiert werden auch. Nimm uns mal da so ein bisschen rein, also wie kam die Idee dazu und war das so ein Heureka-Moment oder wie kam das und wie funktioniert das genau?
Ja, ich wollte zwei Sachen erreichen und ich sehe jetzt wirklich, dass was wir gebaut haben mit der Grow Foundation ist eine Brücke und dafür nutzt halt die Blockchain, dass wir eine Brücke waren und zwar zwei Sachen. Ich kannte mein Leben lang Backpacker und Leute, die international reisen. Es gibt genug Leute, die helfen wollen und die erzählen davon, dass die vor 10 Jahren mal irgendwo waren und haben einen Brunnen gebaut, ja, oder haben einmal Geld gespendet an ein Kind oder an ein Löwenbaby, um das mit zu adoptieren nach ein paar Jahre. Das heißt, es gibt genug Leute, die helfen wollen. Aber die Wahrheit ist, man kann das halt nicht wirklich skalieren. Ja, niemand hat unendlich Geld in der Tasche. Ich habe ja einen Regierungshintergrund und ich kann Wirtschaftsrecht als Ausbildung. Ich kann finanzielle Produkte bauen. Und CO2-Zertifikate ist ein Finanzprodukt. Und ich nehme das wie einen Zaubertrick, ja, weil ich bin kein Hedgefonds. Ich habe meine ganze Hedgefonds-Management-Consulting-Zeit hinter mir gelassen. Und baue ein Finanzprodukt über das Bäume pflanzen. Wie das kann ich nochmal erklären. Weil Großunternehmen, die brauchen diese CO2-Zertifikate, um ihre CO2-Emissionen auszugleichen. Es ist eine Verpflichtung. Genau wie man Pfandflaschen im Pfand zahlen muss. Unternehmen, Großunternehmen müssen für ihre CO2-Emissionen diese CO2-Zertifikate kaufen. Pflicht, die Großen. Irgendwann werden wir es alle tun müssen. Und ich bin jetzt quasi schon, ich weiß, in 10 Jahren wird es jeder wissen. Und ich habe schon vor 10 Jahren mit etwas angefangen, das heute an den Start geht, was in 10 Jahren erst Leute richtig groß brauchen werden, weil ich einfach gesehen habe, das kommt. Und deshalb sind wir wirklich ein First Mover und das ist ein Zaubertrick, weil Unternehmen wollen nicht in Charity investieren, aber sie kaufen ein Produkt und damit finanzieren wir wirklich nachhaltigen Impact. Und das heißt, Bäume pflanzen ist ein kleiner Teil, wir produzieren Gewinne aus diesem Produktverkauf und damit finanzieren wir kleine Businesses vor Ort, ne? Meistens im Bereich Farming, das können Honigbienen sein, das kann Tierhaltung sein, das können Fischfarmen sein, das können auch kleine Restaurants sein und kleine Hotels für kleinen Tourismus. Aber dadurch entstehen Arbeitsplätze vor Ort auf einem Level, mit dem die Leute umgehen können. Und das ist wirklich nachhaltige Hilfe. Und jetzt haben wir es investierbar gemacht, das wäre die zweite Brücke. Das heißt, und Großunternehmen austricksen, dass sie diese Projekte finanzieren. Und das zweite war für die Menschen, die sagen, der Mensch, der sagt, ich habe vor 10 Jahren mal einen Brunnen gebaut. Da war mir einfach eine Frage, was könnte ich denn tun, dass es wie ein Investment funktioniert, der etwas Nachhaltiges macht, dass man nicht nur einmal was getan hat, sondern jedes Jahr etwas machen kann und sogar Geld zurückbekommt. Weil die Großunternehmen, die kaufen ein Produkt und der normale Mensch auf meinem Level, auf deinem Level, der kann helfen, etwas aufzubauen, was Nachhaltigkeit, Veränderung bewirkt, wofür Großunternehmen dann später bezahlen und dann kommt sogar kleines Geld zurück. Und dann kannst du dich entscheiden, hey, ich habe mein Geld zurückbekommen und jetzt baue ich einfach jedes Jahr einen Brunnen. Ja, weil das Geld kommt ja wieder. Und dann baue ich wieder. Wenn ich das Geld brauche, stecke ich es in die Tasche. Geh mit Gott, du hast ja schon einen Brunnen gebaut. Oder 3 oder 4 oder 5 oder 10. Und das ist die Brücke, die wir gebaut haben. Also es möglich machen, für einen normalen Menschen Nachhaltigkeit Menschen zu helfen und dafür sogar Geld zu bekommen. Das ist das. Und dann die Großunternehmen, die bezahlen dann dafür. Wir sind Robin Hood.
Ich wollte gerade sagen, man merkt richtig die Begeisterung und man merkt natürlich auch dein Background, ne? Also sowohl von der Herkunft, auch wo du überall warst auf der Welt, also dass du wirklich die Welten gesehen hast und auch so die einzelnen Elemente, was ich so spannend finde, dass die einzelnen Elemente, also die Menschen, die eben mal vor Ort waren und irgendwas, also die engagiert sind, aber das gar nicht in ihrem normalen Umfeld, in ihrem, mit ihrem Lebensstil, mit, die ist gar nicht so nachhaltig im Sinne von dauerhaft einbinden oder ja, dauerhaft aktiv sein können, weil es super schwer ist, außer vielleicht Geld zu spenden, ne? Dann die Charities, wo es eigentlich nur Geld fließt, was am Ende dann gar nicht ankommt. Und die großen Unternehmen, die eigentlich eine andere Motivation haben, vielleicht wollen die auch was Gutes tun, aber die Motivation ist ein Stück weit einfach eine andere und die müssen jetzt was tun. Und da ist es, also du hast gerade Robin Hood genannt, also es ist ja wirklich eine Umverteilung. Also ihr sagt, hey, die müssen eh zahlen. Jetzt ist ja eigentlich schon, also wenn wir mal auf den ersten Teil nur zurückkommen, dann ist es ja eigentlich schon so, dass in dem Moment, wo ihr sagt, hey, wir pflanzen dort Bäume, da gibt ihr ja zum einen Menschen schon Arbeit, aber vor allem werden Bäume gepflanzt, ne? Und das wird ja dann irgendwie nach meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das wird sozusagen das wird auditiert, das wird berechnet und dann wird da am Ende sozusagen ein Zertifikat erstellt, wo gesagt wird, okay, der Impact, was das sozusagen an Carbon, also man muss ja vielleicht, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen. Das dauert ja auch ein bisschen, bis so ein Baum dann groß ist und dann auch irgendwie CO2 aus der Atmosphäre saugt sozusagen. Aber im Grunde investieren ja die Unternehmen dann auf der anderen Seite in das, also das Zertifikat ist dann da und dann gehen Unternehmen da rein und sagen, okay, das möchte ich jetzt oder das muss ich tun. Ich muss so und so viel meines Footprints sozusagen ausgleichen und deswegen muss ich da x Euro ausgeben und da gibt es ja auch einen Markt für. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen reinnehmen, weil da habt ihr auch so ein paar Besonderheiten, da kommt nachher auch die Blockchain ins Spiel, weil man liest ja auch immer wieder, da gibt es ja auch ganz viel Chaos, ne, ganz viel, auch Greenwashing, ne, dann geben Unternehmen Geld für Zertifikate aus und haben am Ende ist dann gar kein Wert da, gar kein Gegenwert, auch das Projekt war irgendwie völlig, keine Ahnung, fungiert oder so, also da gibt es ja alles Mögliche. Vielleicht kannst du uns da in diesen ersten Baustein mal so ein bisschen reinnehmen, wie ihr das macht, wie ihr auch sicherstellt oder wie Unternehmen dann auch sicher gehen können, dass da wirklich was passiert erstmal.
Ja, also vielleicht erstmal die Vision, weil das ist ein super komplexes Thema. Und sagen wir mal, mein erstes Meeting zum Thema CO2-Zertifikate hatte ich 2003. Das ist also, ich bin schon lange in diesem Markt dabei. Und das ist wirklich eigentlich ein Regierungsthema. CO2-Zertifikate sind politisch und bewegen sich gerade jetzt langsam erst in den kommerziellen Bereich rein. Und irgendwann wird jeder von uns berührt werden. Jeder kennt beispielsweise die Abgasplakette auf seinem Auto, dass man mit alten Autos teilweise nicht mal ins Stadtzentrum reinfahren darf, wenn du eine rote Plakette hast. Diese Abgasplaketten. Das gehört mit zum CO2-Markt. Jeder kennt auf der Waschmaschine dieses ABCD-Energierating. Das ist auch etwas, was zu diesem Markt gehört. Also der ganze CO2-Markt als Ganzes ist heute schon über 500 Milliarden Euro pro Jahr an Umschlagswert drauf. Also es ist ein gigantischer Markt, von dem die meisten Menschen noch gar nichts wissen, weil das dann auf Industrie- und Regierungsebene passiert und jetzt in immer kleine Bereiche bekommt. Das heißt, das meiste ist politisch und wie immer in der Politik, ja, also wenn es einmal ganz wirtschaftlich wird, dann sind die Regeln fix. Wenn Politiker sagen, die beschließen dann einfach, ja, lass uns doch einfach aus Elektroautos jetzt CO2-Zertifikate machen oder wir brauchen jetzt alle Windanlagen produzieren jetzt auch CO2-Zertifikate. Die können es ja einfach politisch entscheiden. Und dadurch entsteht viel Schwung, weil die das mehr wie ein Fördermittel benutzen. Aber es gibt jetzt neue Regelungen und die EU bewegt sich dahin, dass wirklich ein messbares Finanzprodukt draus wird. Was wir bauen, ist ein messbares Finanzprodukt. Das heißt, wenn man sagt, okay, die Bäume sind jetzt gewachsen, ich habe einen Baum gepflanzt, ich habe Verträge für das Land, ich habe Verträge für das Facility Management über 30 Jahre und mehr. Ich habe die von der Regierung, von dem jeweiligen Ministerium, die Genehmigung und die Garantien, dass es benutzt wird. Ich habe im Audit, dass wir nicht einfach irgendeinen Baum gepflanzt haben, der wieder gefällt wird, sondern dass es ein natürlicher Baumbestand wird. Das Ziel ist, einen natürlichen Baumbestand wieder auf die Welt zu bringen. Das heißt, die ganzen Verträge dazu. Und dann habe ich einen Nachweis, ähnlich wie ein TÜV, dass quasi nach einem UN-Standard, und das sind tausende von Seiten an Material, an Regelungen, die dann, dass ein Auditor aus einem anderen Land kommen muss und der ist auch staatlich akkreditiert, der dann alles prüft. Also mein Standort muss besuchbar sein, begehbar sein. Ich muss eine nachweisliche Dokumentation haben von jedem einzelnen Baum, der gepflanzt worden ist. Ich muss wissen können, an dem Standort ist diese Person dafür verantwortlich. Der Person gehört das Land, hier ist der Vertrag, hier ist die notarielle Unterschrift. Also das alles gehört dazu, damit ich nachweisen kann, ich habe einen Baum gepflanzt, aber dieser Baum ist die nächsten 30 bis 50 Jahre geschützt, dass er wachsen kann und ist betreut. Und danach ist ein Wald entstanden und dieser Wald ist auch vom Fällen geschützt. Weil wenn du einmal, wir pflanzen uns nicht Bäume, wir pflanzen Wälder und ein Wald, ein einzelner Baum stirbt irgendwann mal. Aber wenn du einen Wald gepflanzt hast in einer gewissen Größe, dann, auch wenn ein Baum umfällt, ein Wald ist nachhaltig. Der könnte in 1000 Jahren noch stehen, theoretisch. Das heißt, das alles ist in Verträgen dokumentiert. In Verträgen dokumentiert. Und das ist zertifiziert, auditiert. Und dann wird es auf einer Börse gelistet. Das ist dann ähnlich wie ein Börsengang. Und das haben wir schon. Man kann uns auf, die wissen, wo man CO2-Zertifikat findet, man kann uns mittlerweile auf einer staatlich akkreditierten Börse sehen. Das werden wir auch alles veröffentlichen. Und das heißt, wir sind, also das ist wie ein Börsengang. Also wenn man eine Aktie kauft auf dem DAX oder auf der New York Stock Exchange, dann musst du gar nicht wissen, ob das Unternehmen was gemacht hat. Du weißt, wenn du eine Aktie kaufst, das ist auditiert, da war eine Investmentbank hinter, die haben alle möglichen Richtlinien erfüllt, die haben alle möglichen Reports gemacht und das gibt es jetzt auch für CO2-Zertifikate. Das heißt, der Ruf von Greenwashing ist total verdient, aber was wir machen, ist quasi das iPhone. Vorher war alles Nokia, jetzt gibt's Smartphones und das ist quasi die nächste Generation, die aber bis 2050 geregelt ist. Das heißt, ich weiß, was wir jetzt bauen, können wir bis ins Jahr 2050 hinein garantiert verkaufen. Und das ist halt cool. Und das ist halt eine Menge Arbeit. Das heißt, die meisten Leute, wir haben in Afrika riesige Teams, die pflanzen und mit Communities arbeiten. Aber wir haben dann in Europa Teams, das sind alles Anwälte, irgendeinen juristischen Hintergrund, einen Ingenieurhintergrund, für die Security, einen Finanzhintergrund. Das ist halt die Arbeit. Das heißt, ich kann im Schlamm stehen und Mangroven pflanzen in Kenia. Dann eröffnen wir ein Waisenhaus. Irgendwo, das haben wir wirklich, wir haben ein Waisenhaus gebaut, da sind 58 Kinder drin, die wir von der Straße runtergeholt haben, die sind jetzt betreut und dann fliege ich nach Dubai, London oder New York, um dann mit einem Börsenkonzern zu sagen, hier ist das Produkt, das ihr kaufen könnt. Das ist einfach der Herstellungsprozess, das ist denen eigentlich egal. Wenn wir den Stempel haben, dann interessiert die Unternehmen nur der Stempel, weil sie dann sagen können, guck mal, was wir Gutes getan haben. Wir machen also die Arbeit und die bezahlen dafür. Das war alles viel zu lang. Ich muss das in kurz sagen. Green is good.
Green ist gut. Nee, also da waren noch ein paar Sachen drin, deswegen ist lang, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also auch so Kleinigkeiten, ne? Ihr pflanzt Wälder, nicht Bäume, weil ich glaube auch, dass wer sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, ne, Stichwort Monokulturen etc., da gibt es ja auch Unterschiede einfach, wie man Projekte angeht. Und ich glaube, das ist echt die Herausforderung, was du ja auch sagst, ne? Greenwashing ist real. Also es gibt auch, weil man vielleicht gar nicht so weit war und gar nicht wusste, was kann man zertifizieren oder dann wurde es als Förderinstrument mehr eingesetzt. Und natürlich gibt's dann Organisationen, die sagen, hey, wir machen jetzt hier einfach irgendwas. Das reicht ja, um ein Zertifikat zu erstellen. Das verkaufen wir. Wie du sagst, den Firmen ist es am Ende gar nicht so wichtig. Die schauen auch gar nicht so tief rein. Vielleicht ändert sich das auch gerade ein bisschen, weil der Vorwurf natürlich dann auch an die geht. Aber am Ende des Tages sagen die, hey, wenn irgendwie ein Stempel drauf ist und am Anfang hat es gereicht, hey, das ist ein CO2-Zertifikat, ich kann hier mein Ziel erfüllen, zack, bumm. Jetzt, ich habe das Gefühl, es ändert sich zumindest ein bisschen gerade, man schaut tiefer rein. Aber du hast natürlich auch in diesem Markt irgendwie strukturelle Probleme, wo ihr jetzt auch sagt, oder so wie du es eigentlich beschrieben hast, wir machen da einfach auch Sachen bewusst nochmal anders, neben dem, was wir machen müssten, sondern auch das Thema, wie kommunizieren wir das, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch da, wo ihr jetzt auch die Blockchain als, also einmal, ihr habt ja auch so ein paar Schnellen, aber ins Spiel bringt und das ist natürlich für die Audience hier im Podcast natürlich super spannend, weil ihr auch sagt, hey, wir packen teilweise, wir sind auch transparent, ne? Wir packen das auf die Blockchain und natürlich können wir jetzt sagen, hey, so ein bisschen Trash-in, Trash-out-Prinzip, aber der Unterschied ist halt schon, das kannst du nicht mehr ändern. Ne? Du kannst halt nicht dich in 5 Jahren hinstellen und sagen, nee, so war das damals gar nicht, sondern es ist nachverfolgbar, es ist nicht mehr änderbar, es ist transparent und da geht ihr ja auch rein. Das ist, glaube ich, auch so ein USP, wo man merkt, neben dem dieser Connection zwischen den einzelnen Playern in diesem ganzen Game seid ihr in der Mitte sozusagen und sagt aber, hey, und das ist aber transparent zu in alle Richtungen, was wir machen.
Genau. Also der Riesenunterschied ist halt, die normalen Unternehmen, es sind also politische Institutionen, die daran arbeiten. Charities machen das was gar nicht, die haben gar nicht die Kompetenz. Die Leute, die Unternehmen, die CO2-Zertifikate herstellen, sind meistens Hedgefonds und Venture-Capital-Unternehmen. Und die haben natürlich das Ziel, ihr Geld absolut zu maximieren. Ja, und natürlich wollen sie also so günstig wie möglich CO2-Zertifikate produzieren und sie dann so teuer wie möglich für den maximalen Profit verkaufen. Eigentlich müsste man im Hintergrund, das gesamte Team, das wir haben, müsste eigentlich für Hedgefonds arbeiten. Wir sind ja dumm. Wir sind ja freiwillig gegangen. Ich habe eine gigantische Karriere aufgegeben und von null gestartet, um etwas zu tun, weil ich gesagt habe, es macht ja kein anderer. Das heißt, in einer Welt umgeben von Hedgefonds sind wir die einzigen, die als Foundation auftreten und die Kompetenz haben, die CO2-Zertifikate zu bauen. Das heißt, unser Ziel ist nicht die Profitmaximierung. Unser Ziel ist es, nachhaltigen Impact zu kreieren. Und deshalb können wir die Leute, die uns die Bäume pflanzen, die kriegen im Schnitt, das kann man schätzlich nachprüfen, wir zahlen den vierfachen Durchschnittslohn aus dem Land. Den vierfachen. Einfach dafür, dass wir mit uns Bäume pflanzen. Und danach nehmen wir die Profite und gehen nicht weg und gehen feiern, sondern mit den Profiten investieren wir in deren Businesses mit kostenfreien, verlorenen Krediten, damit die sich eine Fischfarm bauen können oder ein Restaurant oder ein Business. Das Ziel ist es also nicht nur, dass sie einmal ganz kurz Arbeit hatten fürs Pflanzen, sondern dass, wenn wir weggehen, dort ein Business existiert, das sich selber trägt, wo Leute Arbeit jetzt haben. Und das ist der große philosophische Unterschied. Das heißt, es existiert jetzt ein Business und das ist for profit. Wir sind keine Charity, wir sind ganz bewusst, wir sind eine for-profit Social Impact Stiftung. Also wir generieren Profite, die wir halt freiwillig in Impact-Projekte investieren. Und das macht es nämlich über die Blockchain.
Da, aber vielleicht, lass uns mal da ein bisschen noch reingehen. Wie sieht es normalerweise aus, weil du auch sagst, hey, das sind Hedgefonds. Also am Ende, auch in dem Land, wo jetzt sozusagen der Wald entsteht, ne? Wie sieht es normalerweise aus? Oder wenn ihr jetzt nur das Minimum, wenn ihr das gleiche Spiel spielen würdet, was alle spielen, wie würdet ihr es dann machen? Also was landet denn wirklich am Ende in dem Land auch? Oder wo landet eigentlich das ganze Geld, was Unternehmen normalerweise da reinpumpen in die Zertifikate? Und keine Ahnung, ob man da grob sagen kann, hey, so und so viel Prozent gehen dann wirklich quasi in die Local Communities, in das Land rein. Und da ist ja wahrscheinlich eine riesengroße Marge oder beziehungsweise einfach sehr viel Potenzial, weil du auch sagst, hey, bei uns wird das alles reinvestiert. Da gehen wir auch so ein bisschen gleich später rein. Aber wie sieht das normalerweise aus? Also wo landet denn das ganze Geld? Ist es wirklich Profitmaximierung der Fonds?
Normalerweise. Also wie funktioniert, also die meisten CO2-Zertifikate heute werden verbraucht von der Ölindustrie, der Chemieindustrie, Stahl, also wirklich die Schwerindustrie, die einen hohen Energieverbrauch hat. Wie machen die es normalerweise? Normalerweise kommt halt ein großer Konzern und sagt, ey, wir wollen Öl fördern in Indonesien. Und dann geht der Ölkonzern zu Indonesien oder nach Brasilien, ne, und sagt halt, hey, wir bauen jetzt eine Fabrik und wir werden 1000 Arbeitsplätze schaffen. Und die machen dann mit dem Gouverneur einen Deal und sagen, gib uns bitte 200 Quadratkilometer Regenwald, den wir jetzt schützen. Ja, und das ist ja politisch. Jetzt haben wir quasi als Ölkonzern oder als Chemiekonzern haben wir ein Blatt Papier, wir haben dem Gouverneur Geld gegeben und der hat so einen Zettel gegeben, diese 200 Quadratkilometer Regenwald werden jetzt nicht gefällt. Ich habe also diesen Regenwald geschützt. Die Frage ist, ob, ne, das ist ja meistens ganz weit weg im Inland, die Frage ist also, das ist das Greenwashing-Thema, waren diese 200 Quadratkilometer, waren die eigentlich gefährdet? Tatsächlich? Ja, vielleicht wären die in 10 Jahren gefährdet gewesen. Aber wichtig ist, der Konzern hat ja gar keinen Cent investiert. Die Bäume sind ja schon da. Die haben einfach nur ein Blatt Papier produziert. Guck mal, ich habe jetzt Regenwald geschützt. Ja, wie nachhaltig, wie werthaltig das war. Weil das Ding ist, da ist ja eine andere Firma, die muss jetzt Bäume fällen. Die fällen einfach 5 Kilometer weiter einen anderen Baum. Der Holzfällerfirma, es ist ja völlig egal, welchen Baum sie gefällt haben. Da sage ich einfach, oh, das ist jetzt geschützt, dann gehen wir zur nächsten Straßenkreuzung und fällen dort die Bäume. Wir messen jetzt, und das aber es ist sehr günstig. Du kannst mit einem Federstrich hunderte von Quadratkilometern Also diese Projekte können in 3 Monaten das machen, wofür wir 10 Jahre brauchen. Weil die haben ja sofort einen ausgewachsenen Regenwald. Wir pflanzen Regenwälder. Das heißt, wir müssen ja wirklich, da war gar nichts. Und wenn wir fertig sind, ist da etwas.
Okay, nee, das, also auch interessant, obwohl ich ja da, also wenn genug Regen, also das dauert ja genau Zeit, ne, bis so ein, ich meine, wenn der Regenwald einmal weg ist, dann ist er weg, das ist ja, dann dauert es wirklich Jahrzehnte, bis das wieder da wäre. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, wenn jetzt nicht nur diese 200 Quadratkilometer, wenn das jetzt alle machen würden, dann wäre irgendwann der gesamte Regenwald geschützt, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was ich meinte ist, dieses, was du vorhin gesagt hast, also normalerweise die, gar nicht eine Firma, die jetzt was auf Papier bekommt, sondern eine Firma, die heute sagt, ich investiere jetzt in so ein Zertifikat und dahinter steht ein Projekt. Beispielsweise, genau, und jetzt fließt dort Geld an, dann entweder an irgendeine Organisation, die dieses Zertifikat ausgegeben hat und gesagt, dafür machen wir was. Nehmen wir ruhig mal Bäume pflanzen als Beispiel. Dann entsteht da Profit. Und ist das lukrative Business, warum heute diese Zertifikate oder warum es auch so viel Schmuder gibt, so viel Greenwashing da gibt, weil einfach die Möglichkeiten da sind, da viel Profit einzustreichen. Wo wir schon gesehen haben, ihr habt ja einen komplett anderen Ansatz. Also ihr macht ja auch den Profit, aber geht mit dem hin und baut dann eben ein komplettes Ökosystem auf, ne? Und das dann dafür sorgt, dass da eine nachhaltige Entwicklung stattfindet. Ich wollte nur mal diesen Unterschied nochmal verstehen oder so ein bisschen zeigen, wie es normalerweise ist. Also du könntest ja auch sagen, hey, also die Bäume werden gepflanzt, alles gut, da werden Leute für bezahlt, dann sind Bäume da, das ist ein positiver Impact grundsätzlich für den Planeten, der ist geschützt für die nächsten, das ist ja auch schon sehr viel wert, ja, bis 2050. Das wäre ja auch schon ein Projekt. Und normalerweise könnte man jetzt ja sagen, hey, das reicht ja erstmal. Ne? Also eine Firma zahlt, da wird Wald gepflanzt, aufgebaut und die Leute vor Ort haben auch noch verdient. Könnte man ja sagen, reicht ja. Ist das das Normale? Und dann würdet ihr einfach sagen, hey, du gehst mit dem Profit nach Hause und hast ein gutes Leben?
Ja, also sagen wir so, ich habe mal andersrum, also jetzt in Zertifikaten gerechnet, von dem, was ich mir in meine eigene Tasche stecken könnte, weil momentan gehört das Business wirklich mir. Aber ich habe alles in die Stiftung gegeben. Ich habe natürlich auch ein bisschen für mich behalten, das ist klar. Aber ich habe rechnerisch 99% von der Wertschöpfung ist in der Stiftung drin. Also von dem, was ich hätte behalten können, ist 99% in der Stiftung. Das Business muss einen größeren Anteil behalten von der Marge her. Also das heißt zwei Unterschiede. Wenn ich als Profit in Profitmaximierung denke, dann will ich Baumschutz betreiben, weil ich eigentlich gar keine echten Kosten habe. Das heißt, wenn du ein Zertifikat kaufst, das aus Baumschutz entstanden ist, ja, das haben die halt irgendwelche Fördermittel irgendwo bezahlt. Die haben wahrscheinlich dann vor Ort auch wirklich in Brasilien oder Indonesien oder Malaysia auch wirklich Geld an irgendwohin gespendet, einen kleinen Teil. Aber der größte Teil ist einfach ein Profit, weil die theoretisch ist deren Zertifikat hat denselben Preis wie unser Zertifikat. Aber die hatten ja gar keine Baukosten, so gesehen. Ja? Unser Ziel ist nicht Profitmaximierung, wir haben zwei Ziele. Wir wollen die Arbeitsplätze vor Ort maximieren. Das heißt, wir zahlen ja schon einen viel höheren Lohn. Also die zahlen einfach den lokalen Durchschnittslohn und sagen, ey, wir zahlen den Durchschnittslohn. Ist doch super. Aber wir sagen, der Durchschnittslohn in Afrika oder in Asien ist extrem unfair. Ja? Und wir sagen, ey, wir zahlen den vierfachen Lohn. Das ist für uns immer noch unglaublich günstig. Aber jetzt haben Leute wirklich eine Motivation, dass es einen Unterschied macht. Das sind Leute, die arbeiten für Essen. Und wir haben jetzt genug Geld, die sagen, ey, ich habe jetzt einen kleinen Überschuss und damit schicke ich mein Kind in die Schule. Ja, oder hol mir ein Gerät, mit dem ich irgendwas machen kann. Also wir wollen den Freiraum geben durch die Arbeit. Die zweite Stufe ist unsere Profite. Die Profite, die wir dann haben als Foundation, stecken wir nicht in unsere eigene Tasche. Wir bezahlen natürlich jeden und wir bezahlen jeden sehr, sehr gut. Ja, wir werden demnächst viele Leute suchen, wenn du gut bist und Geld verdienen möchtest und was Gutes tun möchtest. Call me. Ja, das ist für später. Aber die Profite, die wir haben, die investieren wir
dann. Erster Aufruf an die Audience.
Ja, genau. Find me. Call me, make a difference. Ja. Also wir benutzen den Löwenanteil, und zwar wirklich den Löwenanteil der Gewinne, natürlich in Businesswachstum und so weiter, aber wir gehen zurück zu den Communities, die mit uns Bäume gepflanzt haben und sagen, hey, Wir wollen erst in Schritt 1 Infrastruktur schaffen. Wir bauen euch eine Schule, wir bauen euch eine saubere Trinkwasserversorgung, wir bauen Gewächshäuser für eine Lebensmittelversorgung, wir kaufen euch einen Traktor für die Community. Jetzt habt ihr einen Traktor, mit dem ihr einfach mehr, das sind ja also Bauern, damit ihr aber nicht nur Selbstversorger seid, sondern Überschüsse produzieren könnt. Das ist das Ziel. Als nächstes geht's euch ein bisschen besser. Wir bezahlen Schulen und Fortbildungsprogramme und da bezahlen wir Computer, damit die IT-Sachen machen können, damit die auf Fiverr anfangen, Geld zu drucken. Wenn die für 10 Euro auf Fiverr was anbieten können, das ist für die ein gigantisches Gehalt. Ja, das heißt, das, was Indien die letzten 20 Jahre gemacht hat, wollen wir quasi in Afrika ermöglichen, indem wir, weil das Geld ist ja schon verdient und wir können das dann quasi wie ein Investor oder wie ein Business Angel dann an die Businesses geben. Und wenn dann ein bisschen mehr, wenn es den Leuten dann nicht mehr totale Armut ist, da kommt irgendwann Tourismus. Und dann sagt jemand, hey, da ist jetzt Tourismus, ich würde gerne ein Hotel bauen. Cool, dann finanzieren wir dir dein Hotel. Und jetzt sagt jemand, hey, da kommen jetzt viele Gäste ins Hotel, ich hätte gerne eine Kneipe. Dann finanzieren wir die Kneipe und dann finanzieren wir das Restaurant. Ja, und so entsteht klein. Das heißt, wir versuchen nicht politisch irgendwas zu ändern. Wir sind wirklich auf der Ebene mit den Menschen auf dem Dorf und sorgen erst durch die Bezahlung dafür, dass sie jetzt etwas zu essen haben mit dem Geld. Dann sorgen wir dafür, dass sie Infrastruktur haben, in denen sie sich selber entwickeln können. Und dann geben wir ihnen Gelder, mit denen sie ihre eigenen Businesses haben können. Weil was ich alles für die wünsche, bringt ja gar nichts. Die haben selber Ideen. Die wissen, was funktioniert vor Ort. Die haben aber kein Geld, das zu tun. Und da gehen unsere Gewinne. Das heißt, und das ist der Unterschied. Das eine Zertifikat ist eine Profitmarge, die geht in die Tasche. Und die Profitmargen sind fast so gut wie bei einem iPhone. Also wenn Apple ein iPhone verkauft, die machen es ja nicht geschenkt, da ist eine Profitmarge drauf. Ein CO2-Zertifikat hat teilweise eine Profitmarge fast wie von einem iPhone. Vielleicht eher von einem Samsung-Handy. iPhone ist vielleicht ein bisschen groß, aber von einem Android. Aber da ist eine gesunde Profitmarge drauf. Und wir sagen einfach, mit unserer Profitmarge wollen wir Impact schaffen. Aber ein Teil dieser Profitmarge geht dann auch an die Blockchain-Community, die uns nämlich geholfen hat, diese Projekte zu starten. Und das ist die Brücke, wie man einen Brunnen bauen kann und damit auch noch Geld verdient. Das ist so ein rein Slider-Satz.
Der sorgt schon für Spannung. Und das ist auch wieder, ne, der nicht gedacht in, hey, wir machen da was und nehmen dafür Geld und das wollte ich, da sieht man den Unterschied, das dazwischen streiche ich dann ein, das ist mein Profit, sondern wirklich zu sagen, hey, mit diesem, also das ist das grundlegende Businessmodell dahinter, aber mit diesem Profit wird es jetzt eben ermöglicht, dann über die Foundation zu sagen, okay, dann kann ich wirklich im Kleinen auch Sachen verändern und wenn ich das dann skaliere plötzlich, dann schaffe ich nachhaltig wirklich eine Veränderung auch in den Communities, in den Ländern. Und jetzt eine ganz kleine Unterbrechung, um einmal einen Dank an Sniped auszusprechen, die diesen Podcast unterstützen. Und wenn du diesen Podcast hörst, wenn du Longform-Podcast hörst, dann hast du dir wahrscheinlich auch schon ab und zu mal versucht, dabei Notizen zu machen oder gedacht, hey, das ist aber eine spannende Stelle, die würde ich gerne irgendwie abspeichern. Bist aber gerade im Auto oder irgendwo, wo du jetzt nicht die Notizen direkt im Handy schreiben kannst. Und selbst wenn, wäre das mühsam, Sniped hat die Lösung. Denn du brauchst eigentlich nur einmal auf den Sniped-Button oder auf deinen Kopfhörer zu tippen und bekommst ein von KI generiertes Transkript, in dem die Zusammenfassung erstellt ist von dieser Stelle, die du dir gerade markieren möchtest. Du siehst deine Snipes sozusagen auch anschließend, kannst sie in deine Note-Taking-App, in dein Second Brain exportieren. So mache ich das. Ich habe meine Podcast-Notizen jetzt alle zu den einzelnen Folgen in Notion und kann sie da relativ einfach wiederverwerten, kann sie dort nochmal anschauen, kann irgendwie eine Woche später nochmal reinschauen in die Folge, was ich da so interessant fand und vergesse nicht mehr die ganzen spannenden Sachen, die ich mir notieren wollte. Auch bei Sniped kann man das Transkript beispielsweise, wenn das einmal die Folge sozusagen einmal transkribiert ist, kann ich das Transkript gleichzeitig mitlesen oder ich bekomme einfach eine relativ kurze Zusammenfassung über diese Folge und du bekommst natürlich auch die Zusammenfassung meiner Folgen oder aber wenn du im Newsletter bist. Wenn du nicht im Newsletter bist, dann klick einmal unten in den Shownotes. Dort findest du den Newsletter. Da werde ich auch die Snipe-generierten Zusammenfassungen der jeweiligen Folgen immer teilen. Das hast du dann alles nochmal, die wichtigsten Stellen für dich markiert. Oder du machst es eben selbst. Auch der Snipe-Link, mit dem du einen Monat for free bekommst, ist in den Shownotes. Und damit großes Dankeschön und zurück zur Show. Wie ist da vielleicht auch so die Wahrnehmung? Also was ist so, gerade wenn du in Afrika bist und vor Ort bist und mit den Leuten sprichst, wie ist so die Wahrnehmung und vielleicht auch da nochmal, sieht man da den Unterschied oder merkst du, dass es auch ein Unterschied ist, wie Leute dann mit dir sprechen oder ist es auch so?
Also in Ostafrika, wenn wir dort sind, sind wir mehrfach in der Woche im nationalen Fernsehen. Also wir sind durchgehend im nationalen Fernsehen, wenn wir dort sind. Wir haben schon mehrere Preise gewonnen, auf nationaler Ebene und internationaler Ebene haben wir auch schon einen Preis gewonnen für die Aktivitäten in Afrika. Aber halt, freut mich voll, ja, aber es geht ja um die kleinen Leben. Das, was du gerade gesagt hast, die Leben im kleinen Fernsehen. Zwei Beispiele. Einer unserer Standortmanager, den wir einfach eingestellt haben, also den bezahlen wir, dass er den Standort managt, ein Hausmeister, der halt auf 200.000 Bäume aufpasst, jetzt zum Beispiel. Und der hat jetzt plötzlich genug Geld, dass er alle seine Kinder in die Schule schickt, die wir mitfinanziert haben übrigens. Und dann haben wir gesagt, wenn der Zeit hätte, so, ja, ich habe jetzt die Kinder versorgt und ich habe mir jetzt eine Haushälterin eingestellt. So, ey, voll cool, du warst eine Haushälterin. Und dann ich war bei dem zu Gast, zu Abendessen, saß am Boden, die haben alle gekocht, voll nett, Haushälterin getroffen. Die Haushälterin hat gefragt, die Haushälterin verdient bei ihm 120 Euro im Monat. 120 Euro. Und die gehört jetzt zum Mittelstand. Die Haushälterin, die für unseren Mann arbeitet, ist schon krass glücklich, wie viel Geld. Und sie erzählt mir dann, dass sie Geld nach Hause schickt in ihr Dorf. Für ihre Kinder. Und ich so, wie, du schickst Geld nach Hause in ein Dorf für deine Kinder? Ich meine, ich kenne sowas, aber es ist immer das Schönste, zurückzuhören. Und ich so, wer passt denn auf deine Kinder auf? Und sie sagt mir dann, ja, ich habe mir eine Haushälterin eingestellt. Ja, das heißt, die Haushälterin, die 120 hat, sie hat, und diese Haushälterin verdient 30 Euro im Monat und bei ihr. Und die schickt auch Geld nach Hause an ihr Dorf. Ja, also das ist eine Kette. Und deren Kinder gehen jetzt auch zur Schule. Das ist einfach ein Unterschied. Also einfach nur, das sind wirklich Leben bewegt worden. Für uns sind die Zahlen unvorstellbar klein. Aber dort, für diese Menschen, ist das richtig viel, viel Geld. Ein anderes Beispiel im Business, ein Honig-Business, das wir mitfinanziert hatten. Das haben wir vorher dir schon leicht erzählt. Aber es ist ein Farmer, der passt auch für Grundstücke auf. Und für die haben wir jetzt ein Honig-Business aufgesehen. Vorher mit Autoreifen Honig-Bienenschwärme angelockt und dort. Und wir haben einfach Honigkästen gekauft, investiert für die, haben Versorgungssachen gekauft, damit die einfach das skalieren können. Und der produziert jetzt alle drei Monate produziert er ca. 120 Liter an Honig mit seiner Familie. Das ist nichts Industrielles, aber für eine Familie richtig, richtig groß. Aber in Zahlen ausgesprochen, er macht damit das fünffache Jahresgehalt, was er vorher hatte. Und er macht das alle drei Monate. Das heißt, er hat sein Einkommen verzwanzigfacht. Verzwanzigfacht. Und das investiert er gerade in, der hat jetzt ein Honigbusiness, der hat Label, der hat Leute eingestellt, ne, der hat einen Shop, der hat einen Marktplatz. Und das heißt, wir haben da, die haben mit Bäumepflanzen angefangen, den Überschussturm, der hat einen Businessvorschlag gemacht, wir haben ihm damit geholfen. Es ist was Kleines, aber da sind auch jetzt mehrere Angestellte bei, die selber alle jetzt ihr Einkommen haben, um ihre Sachen zu verwirklichen. Und das ist Nachhaltigkeit. Weil auch wenn wir wieder weggehen, weil wir haben jetzt gepflanzt, die Bäume wachsen jetzt, die sind beschützt, da ist ein Zaun drum, einer passt auf, ja, im Baum zugucken ist jetzt nicht so schwer. Aber die Leute, wenn wir weggegangen sind, haben ja immer noch ihr Business. Und das haben wir gestartet und das ist die Nachhaltigkeit. Das ist das Ziel.
Und auch der Multiplikatoreffekt, ne? Also wo du einfach sagst, hey, das, also was wir vorhin hatten, ne, das Geld, was eigentlich da als, also wo ein Stück auch positiv umverteilt wird, weil da plötzlich so viel entstehen kann. Und wenn so die Kette, die du gerade beschrieben hast, ne, das ist ja unglaublich, was das an Potenzial dann auch für die zukünftigen Generationen hat. Und ich glaube auch, klar, der Wald muss auch geschützt werden, ne? Also auch, dass da jemand da ist, das nicht, keine Ahnung, in 5 Jahren wieder alles weg ist, weil ein bisschen Holz gebraucht wurde. Und gleichzeitig ist ja auch, wenn die Community vor Ort auch, ich sag mal, gar nicht darauf angewiesen ist, den Wald zu abzuholzen, weil sie ja was anderes gerade aufbauen, ne? Weil du auch merkst, es ist nicht nur irgendwie mal kurz was reingespült worden, sondern es ist wirklich ein Wachstum einfach da und viele Möglichkeiten. Dann tut es ja wahrscheinlich dem Wald andersrum auch wieder gut, könnte ich mir vorstellen. Also super, super spannend. Jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert, es kommen noch ein paar Elemente dazu, ne? Also zum einen hast du gesagt, okay, wir wollen ja auch wachsen, wir brauchen Leute. Und zum anderen hast du gesagt, hey, die Web3-Community, die wollt ihr auch so ein bisschen ansprechen. Und da lass uns, also schon mal der Teaser an der Stelle im Token Trends Podcast gibt's dazu den Deep Dive. Wir haben uns vorher abgestimmt und haben gesagt, wir machen das wirklich mal abgestimmt, weil das allein ist ein Deep Dive wert. Wir haben hier jetzt so ein bisschen mal das Grundkonzept verstanden und dann geht's beim Sepp richtig tief nochmal rein, weil ihr da was richtig Cooles aufbaut. Teaser, also du darfst nicht zu viel verraten, aber teaser es vielleicht nochmal ein bisschen an, weil es ja auch so ein Baustein im Ökosystem ist und die Details dann, wie gesagt, beim Sebi im Token Trends Podcast. Auch heute. Also direkt einfach danach diese Folge gleich hören.
Direkt die nächste Folge mithören, genau. Also im Grunde genommen, wir leben in drei Welten. In der Mitte, die tragende Säule, ist das CO2-Zertifikat. Wir haben ein Finanzprodukt gebaut, das ist jetzt schon auf einem staatlich akkreditierten Register. Also wir sind das Ganze, was wir gerade erzählen, da haben wir jetzt 2 Jahre dran gearbeitet. Validierung, Papierkram, Verträge. Ja, wenn man ein bisschen guckt, wir waren nicht sehr laut, weil wir es als fertig haben wollten. Aber wir haben ein Finanzprodukt und das wird jetzt über Lloyd's of London auch gerade versichert. Die prüfen das gerade. Also ein versicherbares Finanzprodukt, das dann ein Konzern kauft. Und das ist die tragende Säule. Damit wollen wir zwei Sachen erreichen. Auf der einen Seite, über die wir gesprochen hatten, wollen wir Impact, nachhaltigen Impact für die Communities vor Ort erreichen. Also es ist nicht nur Afrika, wir sind auch gerade mit Projekten in Asien und in Lateinamerika in der Startphase. Also es wird ein globales Projekt. Aber ich habe hier eben über die Menschen gesprochen, der einmal vor 10 Jahren einen Brunnen gebaut hat. Wie wollen wir den reinholen? Wir haben eine Lücke, die wir mit den Leuten, die hier gerade zuhören, schließen wollen. Und das ist ja die Tatsache, dass die Konzerne, die wollen ein Finanzprodukt kaufen. Denen ist der Impact egal und denen ist das Bäumepflanzen egal, wo es herkommt. Und das ist eine Opportunity, weil die Hedgefonds machen das ja auch nicht. Wir wollen über die Blockchain, haben wir eine Lösung gebaut, darüber erzähle ich mehr, aber man kann, darüber unterstützt man die Baumpflanzprojekte, aus denen die Zertifikate entstehen. Und wenn wir die Zertifikate dann verkaufen, also daraus entstehen die Bäume und auch der nachhaltige Impact nachher. Und wenn dann Geld wieder zurückfliegt über den Verkauf an Unternehmen, geht ein Teil der Gewinnmarge zurück an die Leute, die geholfen haben. Und sie haben jetzt entweder Geld verdient, cool, freut mich, danke für deine Hilfe. Oder sie können sagen, hey, ich setze den Einsatz einfach wieder ein und helfe noch mehr und kriege das Geld wieder zurück. Und so kann einfach jeder Einzelne mehr Gutes tun mit dem Wenigen, das er geben kann. Das war schon. Mehr dazu auf der anderen Seite.
Mehr dazu auf der anderen Seite oder auch nochmal da auch Shoutout an unseren gemeinsamen Freund Stefan Bachmann, ne? Weil das ist ja auch Teil der Lösung, die mit seiner Technologie letztendlich umgesetzt wird, mit World of Pi. Also da auch gerne nochmal in die Folge reinhören, dann hat man eigentlich die ganzen Basics und den Deep Dive. Also du hast jetzt relativ kurz beschrieben, super angeteasert. Also an extrem interessantes Projekt, glaube ich, einfach, wo man sieht, das ist von vorn bis hinten durchgedacht, ne? Und da auch nochmal zurück eigentlich zu deinem, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, da merkt man, okay, du hast ein Verständnis für die einzelnen Räder, die da zusammenspielen können und hast ja auch selbst gesagt, den einen Abend bist du noch in Afrika am Tisch und am nächsten Tag dann irgendwie im großen Konferenzraum. Ich glaube, das sind auch Gegensätze, die muss man auch erstmal verkraften, ne? Aber dadurch kommt ja auch dieses System da zusammen. Vielleicht zum Ende. Also wenn du jetzt noch so einen Aufruf an die Community geben kannst oder eine Frage oder einen Wunsch, so eine Message, die du jetzt unserer Audience hier mitgeben möchtest, was wäre das?
Also auch wenn man hier nicht einsteigen kann oder einsteigen möchte, das ist alles okay. Seid grundlos nett zu Fremden. Das reicht schon. Was wir gerade zeigen, ist, dass man etwas Gutes tun kann und damit Geld verdienen kann. Es ist möglich, nachhaltig wirklich was Gutes zu bewirken. Und ob das mit uns ist oder mit anderen, die Tatsache, dass es möglich ist, wenn ihr das verinnerlicht und einfach um euch herum guckt, es gibt genug Sachen, die man anpacken kann, es gibt genug Möglichkeiten, einen positiven Unterschied in der Welt zu machen. Und es ist doch toll, wenn man sagt, hey, wenn irgendwann, wenn wir alle Großeltern sind und die Enkelkinder fragen, was ist denn eigentlich mit Opa und Oma, wie waren die so? Und wenn die Kinder sagen, hey, die waren nett. Lernziel erreicht, ja. Seid grundlos nett zu Fremden, helft, wo ihr helfen könnt. Und das kommt auch zurück manchmal. Das war schon.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne und sehr tiefe Message zum Ende hin. Und ich glaube, die zeigt auch so ein bisschen, wir hatten heute ein bisschen mehr den Schwerpunkt wirklich auf den Impact letztendlich, ne. Aber wie man auch Technologie nutzen kann oder auch so die Web3-Community Leute zusammenbringen. Und ich meine, so sind wir auch zusammengekommen, dass man einfach sagt, hey, das ist super spannend, was du machst. Hey, lass uns mal schauen, kann man gemeinsam irgendwie was da ein bisschen nach vorne bewegen und so und nett sein. Und ja, also dem Schlusswort will ich gar nicht so viel hinzufügen, weil ich glaube, das sei grundlos nett. Finde ich eine super Message. Und Paul, vielen, vielen Dank für die Insights. Grandios, was ihr macht. Ich drücke die Daumen. Ich werde natürlich eng dabei sein und das ganz genau beobachten. Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch, wenn wir jetzt vielleicht nicht als Opa und Oma oder als Opas dann hier sitzen mit Enkelkindern, aber einfach in ein paar Monaten, in ein paar Jahren mal schauen, hey, wie sieht's da aus? Was hat sich weiterentwickelt? Und von daher vielen Dank und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke, danke, danke. Auf bald. Und es wird nicht mal Monate dauern.
Sehr geil. Bis bald. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort von mir. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Du findest Paul und die Projekte unter growfoundation.io und das NFT-Projekt Babu, babu.earth. Wenn du mehr über Babu erfahren möchtest, dann hör unbedingt im Token Trends Podcast rein. Auch der Links ist in den Shownotes. Wir haben uns hier abgestimmt, um die Folge ein bisschen aufzusplitten. Doch ich bin mir sicher, wir werden zukünftig noch viel von Babu, von Paul hören. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann verpasst auf jeden Fall auch nicht, dich in die Newsletter einzutragen. Auch der Link, wie immer, in den Shownotes oder unter zntl.io/newsletter. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.